Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Nana Brink.
Dekolonisiert euch. Das ist ja unser Thema hier im Deutschlandradio in diesem Jahr. Und da schauen wir heute mal nach Bremen. Eine Stadt, die einem vielleicht nicht unbedingt sofort einfällt, wenn man an die deutsche Kolonialgeschichte denkt. Aber sie hat in jener Zeit eine große Rolle gespielt. Hitler zum Beispiel wollte Bremen die Stadt der Kolonien nennen. Und wie die Hansestadt heute mit ihrem Erbe umgeht, das erzählt unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager.
Lausejunge! Vor 90 Jahren offenbar noch ein richtiges Schimpfwort gewesen in der Bürgerschaft.
Mit großem Engagement trägt Stadtführer Andreas Czalic eine Debatte aus der bremischen Bürgerschaft aus dem Jahr 1931 vor. Hier ging es darum, ob den ehemaligen deutschen Kolonien in Bremen ein Denkmal errichtet werden sollte.
In der Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs, sprich in den 20er Jahren, gab es viele konservative Kräfte, die sich schon zuvor zusammengeschlossen hatten zur Deutschen Kolonialgesellschaft, ein Verein, der schon in die 80er, 70er Jahre zurückgeht. Und die haben die Forderung gestellt, dann in der Zeit der Weimarer Republik, wir wollen die Kolonien zurück. Kann man sich vorstellen, ein Politikum ersten Grades und auch komplett unrealistisch. Wie auch immer, trotzdem wollten sie auf jeden Fall schon mal diese Art von Forderung stellen und, um das Ganze zu unterstützen, auf jeden Fall schon mal Gedenkorte haben. Zum Beispiel hier in Bremen.
Und hier hat dieser Plan auch funktioniert. Bis heute steht unweit des Bremer Hauptbahnhofs ein 12 Meter hoher Elefant aus Backstein. Errichtet wurde er im Jahr 1931. Dass es solch eine Skulptur gerade in der Hansestadt gibt, ist nur auf den ersten Blick überraschend. Schließlich gibt es viele Bezüge von Bremen zur deutschen Kolonialgeschichte, sagt Czalic.
Anfang des 19. Jahrhunderts, Mitte des 19. Jahrhunderts gab es sehr viele Kaufleute aus Bremen, die gute Geschäfte gemacht haben mit den verschiedenen Rohstoffen, mit den Waren, die aus den entsprechenden Ländern gekommen sind.
Auch einer der prägenden Protagonisten der deutschen Kolonialzeit ist ein Bremer.
Und zwar Herr Adolf Lüderitz. Der kam nämlich mit als erster auf den Gedanken, im heutigen Namibia ein Stück Land zu erwerben, um dort nicht nur Tabakplantagen anzubauen, er war nämlich in erster Linie eigentlich Tabakhändler, sondern auch auswanderwillige Deutsche hinzuschicken, also diesen Kolonialgedanken, wie man ihn so direkt als erstes mit assoziiert, einfach umzusetzen.
Beim Kauf des Landes allerdings betrügt Lüderitz den Nama-Kapitän, dem er das Land abkauft. Kapitän ist ein Herrschertitel der Nama. So bekommt Lüderitz ein sehr viel größeres Gebiet als vereinbart. Ein Verhalten, das ihm den Spitznamen Lügenfritz einbringt. Kurz nachdem das Land in seinem Besitz ist, bittet Lüderitz Reichskanzler Bismarck um Schutz für dieses Gebiet, was der aber zunächst ablehnt.
Aufgrund dessen, dass aber insbesondere England und Frankreich ihre kolonialen Bestrebungen immer weiter ausgebaut haben, immer mehr Länder unter ihre Kontrolle gebracht haben, ist dann schließlich auch irgendwann ab den 1880er Jahren Deutschland auf den Zug aufgesprungen. Und so ist tatsächlich diese privat erworbene Areal von Herrn Lüderitz unter deutschen Schutz gestellt worden. Und damit ist das quasi die erste deutsche Kolonie geworden. Also Bremens Kaufmann hat in der Richtung das Ganze angestoßen.
Trotzdem ist der Bau des Elefanten von Anfang an umstritten. Als Ehrenmal für die im Ersten Weltkrieg in den Kolonien gefallenen Soldaten wird ihm dann schließlich doch zugestimmt. Das Gedenken an die Soldaten allerdings ist von außen nicht sichtbar. Es findet sich vielmehr in einer Krypta unter dem Elefanten. Auf einer Art Steinaltar steht hier in Großbuchstaben unseren Toten.
Sonst haben wir hier Konzerte, Lesungen, Gedichte wurden hier schon aufgetragen. Wir haben schon Schauspiel hier drin gehabt mit zwei Schauspielern, Diskussionen.
Zählt Gudrun Eichelberg die Veranstaltungen auf, die es vor Corona in der Krypta unter dem Elefanten gab. Gudrun Eichelberg ist Mitglied im Verein Der Elefant. Eine Gemeinschaft, die das Denkmal bei der Stadt gepachtet hat, es pflegt und somit den Diskurs über das koloniale Erbe Bremens wieder anstoßen will. Denn der Elefant ist seit bald 40 Jahren nicht mehr Kolonialdenkmal, sondern ein Antikolonialdenkmal, erzählt Gudrun Eichelberg.
In den 80er Jahren gab es verbreitet Protestbewegungen überall gegen Südafrika, gegen die Apartheid-Regierung. Da gab es auch in Europa diese Städte gegen Apartheid und da war Bremen auch dabei. Und durch diese Geschichte ist auch immer mehr dieses Denkmal wieder in Zweifel gezogen worden, weil es hieß im Prinzip ja immer noch Reichskolonial-Ehrenmal. Und wollen wir das da überhaupt noch so stehen haben? Für was steht das da eigentlich? Und dann hat man wohl in langen Diskussionen auch gesagt, es müsste was passieren, dass man das nicht vergisst und nicht, dass man das einfach wegradiert, sondern dass man wieder ein Bewusstsein dafür bekommt, was damals passiert ist.
Ursprünglich stand auf dem Elefanten in Großbuchstaben unseren Kolonien. Und auf der Rückseite waren Plaketten für Adolf Lüderitz und Paul von Lettow-Vorbeck angebracht. Er war Kommandeur der sogenannten Schutztruppe Deutsch-Ostafrika. Diese Plaketten sind aber von den US-Amerikanern nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Was auch dazu führte, dass viele Bremer gar nicht wussten, wofür dieser Elefant hinter ihrem Bahnhof eigentlich steht. Nun ist er seit über 30 Jahren ein Antikolonialdenkmal und gilt an vielen Orten als ein gutes Beispiel dafür, wie man umstrittene Denkmäler umwidmen und kritisch mit ihnen umgehen kann. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in Bremen noch viel aufzuarbeiten gäbe, sagt Eichelberg, auch wenn langsam ein anderes Bewusstsein für das Thema wachse.
Durch diese Geschichten mit Black Lives Matters, da ist auch noch mal ein bisschen Bewegung reingekommen. Da ist dieser Begriff Rassismus auch noch mal ein bisschen mehr ins Spiel gekommen, den wir ja auch immer verwenden und auch gerne sagen, Kolonialismus ist Rassismus. Und der heutige Rassismus stammt auch aus der Kolonialzeit.
Steht da eigentlich? Da steht auch nichts.
Ne? Nichts. Das habe ich alles genauso schon. Also das könnte man jetzt nochmal.
Wir können ja mal gucken, ob da
irgendein Flyer, das habe ich genauso.
Der Elefant ist vielleicht die auffälligste Spur von Bremens kolonialer Vergangenheit in der Stadt, aber bei weitem nicht die einzige.
Das ist das Einzige, was hier historisch. 1865 Gründung, viel Herzblut um Finanzierung, Pflege und Erhalt dieses einzigartigen Gartendenkmals.
Cordula Weißköppel und Martina Grimmig stehen vor dem sogenannten Waldschlösschen im Bürgerpark Bremen. Die beiden sind Ethnologinnen an der Universität Bremen und Expertinnen für Bremens Kolonialgeschichte. Der Bürgerpark ist eines der beliebtesten Naherholungsgebiete der Bremer überhaupt. Er gehört zur DNA der Stadt wie die Bremer Stadtmusikanten. Das Waldschlösschen wurde 1890 im Zuge der Nordwestdeutschen Gewerbe- und Industrieausstellung als Ausstellungspavillon gebaut. Die Ausstellung sei wie eine kleine Weltausstellung gewesen, sagt Martina Grimmig.
Es gab Hallen eben für Tabak, für Baumwolle, für Reis, für die ganzen Produkte, die mit denen gehandelt worden sind, die wurden in allen Facetten dargestellt. Und es gab aber auch tatsächlich Leute aus diesen Handelsgebieten, die dann quasi auch hergekommen worden sind, in Elefanten, die da entlang geritten sind und so weiter. Also es war wirklich auch so ein exotistisches oder exotisierendes Spektakel.
Das Waldschlösschen ist der letzte Pavillon, der von dieser Ausstellung übrig geblieben ist. Nichts weist auf die Schattenseiten einer solchen Ausstellung hin, sagt Cordula Weißköppel. Denn
hier wurde sozusagen auch diese gewaltvolle Kontaktgeschichte zwischen Gesellschaften Europas und Gesellschaften in Übersee annähernd mal abgebildet. Aber damals eben als Attraktion fürs Publikum.
Und heute sei die Ausstellung ein Beleg dafür, was für ein wichtiger Player Bremen in der Kolonialzeit war.
Vergleichbar mit London, Paris, Hamburg, Berlin, also mit den Metropolen der Kolonialisten.
So hat Bremen es in der Kolonialzeit auch zu enormen Reichtümern gebracht.
Das Stehen des Bürgertums und den Stehen des Hafens, alles was Bremen heute ausmacht, innerhalb von 30, 40 Jahren. Und das fällt zusammen eben mit der Hochphase des Kolonialismus und nicht im Sinne von spanischen Kolonialismus und englischen mit ihrem Empire, sondern wirklich mit dieser imperialen Hochphase von 1880 bis 1914.
In Bremen allerdings sei das Bewusstsein für die Gewaltgeschichte, die dahinter steht, nicht groß. Cordula Weißköppel spricht von einer kollektiven Amnesie.
Ja, also dass eben auch kollektiv dieser Anteil der Gewaltgeschichte verdrängt wird, nicht wahrgehabt werden will. Und das ist genau das Dilemma, in dem auch unsere Forschung stattfinden. Dass wir immer wieder an solche Blockaden geraten. In Deutschland noch besonders überlagert durch die Aufarbeitung des Nationalsozialismus.
Trotzdem findet das Thema auch in Bremen immer wieder in den öffentlichen Diskurs. Etwa durch die Arbeit des Überseemuseums, das sich explizit mit der Kolonialgeschichte auseinandersetzt. Das Thema ploppt auch auf, wenn Streit über die Umbenennung von Straßennamen entbrennt. Im Bremer Stadtteil Schwachhausen zum Beispiel gibt es eine Lüderitzstraße.
Erst Anfang diesen Jahres ist das Straßenschild von Lüderitz mal wieder verschwunden,
erzählt Stadtführer Andreas Czarlicz. In Schwachhausen hat man sich vor 2 Jahren dazu entschieden, einen Zusatz direkt unter dem Straßenschild anzubringen. Und der fällt sehr deutlich aus, findet Andreas Czalic und liest den Schriftzug vor.
Adolf Lüderitz, 1834 bis 1886, Bremer Kaufmann, legte mit betrügerischem Landerwerb und geschäftlichen Unternehmungen im heutigen Namibia die Grundlage für die spätere gewalttätige Kolonialherrschaft in Deutsch-Südwestafrika von 1887 bis 1915.
Es gäbe allerdings noch einige andere Straßen, die man auch kritisch betrachten könnte, sagt Czalic. Er, wie auch Gudrun Eichelberg, Cordula Weißköppel und Martina Grimmig finden, dass die Aufklärung über Bremens koloniales Erbe gerade erst angefangen hat.
Und mehr zu unserem Schwerpunkt in diesem Jahr dekolonisiert euch finden Sie natürlich auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de.